Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Troika. Hallo Alex.
Hi, grüß dich.
Hi, ja, Alex, was machen wir heute?
Champions League besprechen, was denn sonst Montag ist.
Ja, es ist Montag, das ist korrekt. Wir haben ein kleines bisschen Pause bis zum Donnerstag, bis wir über die Bundesliga sprechen, die ja jetzt auch einen Meister hat. Über den sprechen wir aber auch kurz noch, denn der muss in der Europa League ran im Rückspiel gegen West Ham Leverkusen. Das schließen wir hinten an. Hauptsächlich richten wir heute den Blick aber wieder auf die Achtelfinals der Champions League. Die waren erstens, muss man auch sagen, in der letzten Woche eigentlich durchweg mindestens spannend, teils attraktiv. Und das Schöne ist eigentlich auch für so eine Besprechung heute, es gibt eigentlich kein Spiel, wo eine richtige Vorentscheidung gefallen ist. Das macht es natürlich schöner, dass wir da heute nochmal ausführlich drauf gucken können, auf alle 8 Mannschaften, die noch die Chance haben. Und das meine ich eben auch so. Ich glaube, dass alle 8 zumindest noch recht Chancen haben auf das Halbfinale in der Königsklasse. Und das machen wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr. Einfach weil die Quoten sich jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das also unser Blick auf diese Champions League-Saison jetzt heute, auf die entscheidenden Spiele, wer unter die letzten 4 kommt. Das erste Spiel, über das wir sprechen wollen, Alex, da bist du natürlich besonders dabei. Es wird am Dienstagabend in Barcelona stattfinden. Barca empfängt PSG und das mit einem ordentlichen Ausgangsergebnis, würde ich sagen. Ein Auswärtssieg in der letzten Woche hingelegt, 3-2 gegen ein PSG, das sicherlich auch darunter gelitten hat, dass Kylian Mbappé da ein bisschen unsichtbarer war, als wir beide befürchtet hatten.
Ja, der war stark kaltgestellt von Kubasi, Araujo und Koundé, die im Dreiergebilde ihn, glaube ich, sehr, sehr stark im Griff hatten. Das war schon bemerkenswert. Nichtsdestotrotz ist meine Furcht vor ihm, meine Ehrfurcht, nicht sonderlich kleiner geworden, um ehrlich zu sein. Denn die Frage ist ja, kannst du so einen Weltklasse-Stürmer dann wirklich auch über 2 Spiele, über 180 Minuten kalt stellen, vielleicht ja sogar über mehr als 180 Minuten. Jetzt hast du es über 90 geschafft, aber schafft man es eben auch über die 90 Minuten oder mehr im zweiten Spiel? Das ist schwer genug. Und dazu kommt noch, ich habe die Statistik schon rausgekramt, passend zu dieser Einleitung, zu dieser Personalie Mbappé. Kylian Mbappé hat in 11 Auswärtsspiel in der Champions League 13 Tore erzielt. Also der ist irgendwie in Auswärtsspielen nochmal gefährlicher als in Heimspielen. Vielleicht ja auch deswegen, weil PSG da mehr Platz zum Umschalten hat, ne? Mehr Räume, in die er laufen kann traditionell, wenn du auswärts als Gastmannschaft traditionell eher ein bisschen tiefer stehst und dann eben eher umschalten kannst, kommt seinem Spiel das vielleicht gelegen. Dieses Spiel gab es ja im Hinspiel eben nicht, ne? Da hat Barca das im Block sehr, sehr tief verteidigt, phasenweise, und da hat er gar keinen Raum, in den er reinrennen kann. Das sollte sich jetzt trotz 2-3 Hinspielniederlage ja auch ändern im Rückspiel. Einfach dadurch, ja, Barcelona zu Hause, man weiß, dass die werden da nicht mauern, die werden da nicht hinten drin stehen, auch wenn sie führen. Heißt, Mbappé wird mehr Platz bekommen, und bei dieser Auswärtsbilanz, die er da hat, fürchte ich mich trotzdem vor ihm, auch wenn er kaltgestellt war im ersten Spiel.
Ja, also man muss natürlich auch nochmal kurz, obwohl es jetzt langsam wahrscheinlich dazugehört, aber nochmal kurz erwähnen, dass es eben diese Auswärtstorregel ja nicht mehr gibt, sonst wäre der Auswärtssieg von Barca vielleicht noch ein bisschen mehr wert gewesen. So ist es natürlich schon so, dass PSG das klassische 1-0, du kannst einmal Mbappé durchschicken, das würde dir reichen, um hier zumindest in die Verlängerung zu kommen. Trotzdem, ich glaube, da waren wir uns vor diesem Aufeinandertreffen schon einig. Wir haben das bei vielen dieser Mannschaften gesagt, das sind schon Mannschaften, die immer eine gewisse Heimstärke eigentlich mitbringen, die vielleicht auch in diesen Duellen auf Augenhöhe sein könnten, und dass die jeweiligen Heimspiele schon jeweils die Entscheidung bringen könnten. Und jetzt geht Barca eben ins Heimspiel mit einem Auswärtssieg im Rücken. Ich würde schon sagen, dass das insgesamt ein Vorteil ist und eine Herangehensweise ja auch bestimmen kann. Denn du hast es gesagt, natürlich wird man vielleicht nicht ganz so abwartend agieren, aber sicherlich abwartender, als wenn du mit einem Unentschieden oder einer Niederlage hier reingehen müsstest, weil dann hättest du natürlich den Druck, auch das Tor zu erzielen. Am Ende liegt der Ball und vor allen Dingen auch ja der Druck, das Spiel am Ende zu übernehmen, wenn wenn Barca nicht unbedingt hundertprozentig will, natürlich bei Paris. Und das kann man dann wiederum auch bestrafen. Das hat man auch in Paris bestraft, hast du auch schon angesprochen. Generell fand ich, ja, war das Ergebnis also auch nicht komplett unverdient, würde ich behaupten. Es war schon ein guter Auftritt von Barca da über weite Strecken. Und ja, ich glaube, dass man mit einem gewissen Selbstbewusstsein in dieses Spiel geht, was man vor dem Duell vielleicht nicht hundertprozentig hatte. Barca in den letzten Jahren in der Champions League ja nicht immer brilliert und vielleicht auch nicht immer die schönsten Erfahrungen gemacht, vielleicht auch mal noch eher rausgeflogen. Jetzt sind sie da und können in Paris 3 Tore erzielen. Ich glaube schon, dass das auch was für Selbstbewusstsein getan hat.
Ja, absolut. Da bin ich mir ganz sicher. Für Selbstbewusstsein haben sie einiges getan. Aber ob das jetzt so viel fürs Rückspiel bedeutet, also ja, du hast den Vorteil, aber ohne Auswärtstorregel, ne? Mit einem Tor ist der Vorteil auch schon wieder dahin. Und deswegen ist der Vorteil, glaube ich, nicht so groß, wie man es früher gehabt hätte. Und ich glaube, das sieht man auch den Quoten ein bisschen an. Dieser Vorteil, der vermeintliche von Barca, ne? Auswärts 3-2 gewinnen, also auch 3 Tore in der Fremde erzielen, einen Rückstand ja in den zwischenzeitlichen Drehen. Man sollte ja meinen, jetzt, ja, Heimspiel, Auswärtsspiel gewonnen, da ist man der vielleicht klarere Favorit, aber die Quoten zeigen auf, nee, der Vorteil ist gar nicht so groß. 2,25er Quoten gibt's im Schnitt im Dreiweg auf den Barca-Sieg und 2,95er im Schnitt auf PSG. Ich glaube, das ist eine gute Einschätzung, eine realistische Betrachtung der Gemengelage, denn das war ein Schlagabtausch im Hinspiel und ich glaube, einen ähnlichen Schlagabtausch kann man tatsächlich auch im Rückspiel erwarten. Das Hinspiel hätte auch genauso gut 3-2 PSG ausgehen können, 2-2, 3-3 war alles möglich, wenn du dich daran erinnerst, dass beim Stand von 2-2 Dembélé ja den Pfosten getroffen hat mit einer Riesenchance. Das müsste eigentlich, ne, die Führung für die Pariser sein. Im Gegenzug köpft Barca eine Ecke ein. Da sind sie jetzt nicht bekannt dafür, nach Standard so Kopfball- und torgefährlich zu sein. Also das kommt gefühlt alle 3 Jahre mal vor. Also man hat schon gesehen, dieses Matchup ist trotz jetzt Top-Ergebnis für Barca sehr, sehr ausgeglichen, sehr nah beieinander. Wird wieder, wie gesagt, ich glaube wieder an einen Schlagabtausch. Wer weiß, wer diesmal das bessere Ende haben wird. Kleiner Vorteil Barca, ja, aber ich würde Mbappé und Co. hier nicht ausschließen wollen, dass sie das drehen können oder dass sie in Führung gehen und wir dann wieder, ne, ein verrücktes Spiel bekommen. Also Tore auf beiden Seiten, Tore over 2,5, bisschen ähnlich wie im Hinspiel, das erwarte ich auch. Ich glaube auch an einen Mbappé-Treffer. Ich habe seine tolle Quote in Auswärtsspielen genannt und das würde mich schon stark wundern, wenn Barca ihn über 2 Spiele komplett ausschalten kann. Also Mbappé trifft, beide treffen, over 2,5. Ich erwarte hier wieder ein verrücktes Spiel. Man weiß es, ich bin dem FC Barcelona stark zugeneigt. Also ich hoffe mit besserem Ende für Barca. Ich blick so ein bisschen aufs Remis. Vielleicht geht es ja 2-2 aus. Das würde Barca reichen. Aber das ist noch lange nicht gegessen, dieses Spiel. Das wird richtig heiß, glaube ich.
Fast 4er-Quoten aufs Unentschieden. Und das ist ein Tipp, der mir sogar ganz gut gefällt, muss ich sagen, wenn ich auf dieses Spiel gucke. Denn es ist eben so eine klassische Ausgangssituation, dass eine Mannschaft natürlich auch sehr, sehr gut mit diesem Unentschieden leben kann. Das ist wie auf Sieg spielen, wenn du ein Unentschieden hier entweder über die Zeit bringst oder irgendwie noch den Ausgleich erzielen kannst, wenn du nur ein Tor dahinter bist. Und ich glaube, das kann hier eine Rolle spielen. Ich finde den Unentschieden-Tipp nicht uninteressant. Quoten, wie gesagt, bei fast 4. Das ist auch relativ hoch für ein Unentschieden. Eher obere Skala, wenn man sonst sich so die Quoten anguckt. Ansonsten hast du natürlich auch noch ein paar Tipps genannt.
Ja, Barca übrigens richtig gut in Form. Also ich will sie jetzt gar nicht hier so schlecht reden, wie das vielleicht klingen mag. 6 Siege in Folge, letzte Niederlage gab es Ende Januar, das ist ein bisschen her. Na, seitdem eben Sieg gegen Neapel wird ihnen richtig Selbstvertrauen gegeben haben. Du hast das Selbstvertrauen angesprochen, das sie jetzt durch den Sieg in Paris haben. Sie haben ja auch bei Atletico Madrid in der Liga vor der Länderspielpause 3-0 gewonnen. Das war die erste und einzige Heimniederlage Atleticos, die ja traditionell unglaublich heimstark sind in La Liga. Also da waren auch wirklich große Ergebnisse dabei. Deswegen ist das natürlich auch ein großer Vorteil für Barca. Aber eben Mbappé und Co., was die drauf haben, hat man eben auch phasenweise im Hinspiel gesehen. Deswegen, ich erwarte hier ein wildes Spiel, aber klar, Vorteil Barca. Und so gut, wie sie in der Form aktuell sind, wird es dann schon, ja, ich will jetzt nicht sagen, komplett überraschen, aber wenn sie jetzt das verlieren sollten, ein bisschen überraschend wäre es schon. Also ein Unentschieden-Tipp mit, wie gesagt, beide Treffen mit einem Mbappé-Tor. Das kann ich persönlich mir gut vorstellen. Und dann wäre mein Verein weiter. Und das, da wäre ich auch nicht so traurig drüber, ne?
Ja, das kann ich mir, glaube ich, ganz gut vorstellen. Denn jetzt reden wir über den BVB. der ist auch am Dienstag dran, parallel zu diesem Spiel, über das wir gerade gesprochen haben, wird Borussia Dortmund Atletico Madrid empfangen mit einem 1:2 Rückstand. Gehen Sie in dieses Spiel, Sie haben das Auswärtsspiel knapp verloren am Ende. Man muss sagen, wenn man die erste Halbzeit gesehen hat, ist dieses Ergebnis fast besser als der Auftritt, den wir da zu Beginn des Spiels gesehen haben. So ist man mit einem blauen Auge davongekommen. Ne? Ein knapper Heimsieg, das ist immerhin weiter in Reichweite. Also diese Verlängerung, die hier möglich ist vielleicht, durchaus vorstellbar, gerade weil wir bei Atletico natürlich über eine Mannschaft reden, die wahnsinnig heimstark ist, aber gerade auch in der Champions League auswärts nicht immer brillieren konnte, die da immer ihre Schwierigkeiten hatte, wo es ein großes Leistungsgefälle gibt. Und Borussia Dortmund hoffentlich zu Hause einfach ein bisschen selbstbewusster, weil das muss man sagen, gerade den Start des Spiels, das war schon fast überraschend, wie sehr sie von der Atmosphäre beeindruckt waren, wie sie ja quasi gefühlt von den Fans da einfach angeschrien wurden, bis sie 2 Eigentore erzielt haben. Also das war ja wirklich fahrlässig am Anfang. Aber wie gesagt, sie sind mit dem blauen Auge rausgekommen. Ne? Wenn du von Spiel zu Spiel denkst, dann haben sie noch eine neue Chance jetzt.
Ja, absolut. Also man hat mal wieder gesehen, was sich durch die ganze Saison zieht beim BVB, wenn der Gegner früh drauf geht, ne? Wenn er richtig giftig presst, hat der BVB enorme Probleme im Spielaufbau, in der sauberen Spielauslösung über Torwart, über die Sechser. Genauso viel ja, glaube ich, das erste Tor war es, ne? Torwart spielt auf dem Sechser und der, also den nicht auf dem Sechser, es war ja Madsen, aber der Spieler, der in den Sechserraum eingerückt ist, und macht dann unter Druck den Fehler und Atletico presst wahnsinnig stark, schaltet dann gut um und ist natürlich auch abgezockt und technisch so stark, da das Tor zu machen. Da hast du gesehen, wenn eine Mannschaft so früh drauf geht und Dortmund da anläuft, haben sie Probleme. Aber Atletico macht sowas immer nur phasenweise und eher in Heimspielen, in Auswärtsspielen sind Cholo Simeones Mannen, vor allem wenn sie mit einer Führung im Rücken agieren, also sei es im Spiel oder vor dem Spiel, im Matchup, eher vorsichtig. Heißt, ich glaube, der BVB wird nicht mehr ganz so bissig angelaufen werden. Auch im Hinspiel wurden sie ja nicht ständig bissig angelaufen, weil in der letzten halben Stunde, glaube ich, war davon gar nichts mehr zu sehen. Da hat Atletico war mit seinem 2-0 zufrieden. Und dann hast du gesehen, wenn Dortmund dann Platz hat und mehr Zeit hat, dann können die schon auch nicht so schlecht Fußball spielen. Und deswegen ist das ein spannendes Matchup. Atletico kann dem BVB vor Probleme stellen, aber der BVB kann auch Atletico richtig Probleme machen. Man hat eben einfach beides im Hinspiel gesehen. Das war so eine Geschichte von, oder ein Spiel von 2 kleinen Geschichten. Jetzt bin ich gespannt, was die große Geschichte im Rückspiel sein wird.
Also wie gesagt, es wäre nicht wirklich verdient gewesen, aber wir haben schon eben gerade noch ganz am Ende auch die große Chance von Julian Brandt. Da sind ein paar Zentimeter und dann gehst du hier mit einem Unentschieden raus. Da hätten wir, glaube ich, alle gesagt, Hinspiel in Madrid unentschieden, Rückspiel kannst du alles klar machen. Kein schlechtes Ergebnis. So richtig schlecht reden kann man das Ergebnis jetzt auch nicht. Aus dem Auftritt wird man sicherlich auch hoffentlich lernen. Terzic hat da ja zu Beginn auch ein bisschen was ausprobiert mit einem etwas defensiveren Mittelfeld, hat er einen Matcher starten lassen statt Brandt und hoffentlich wird ein Matcher nicht mehr starten, überhaupt kann man auch sagen, wenn man den BVB verfolgt. In jedem Falle glaube ich schon, dass das ein enges Spiel wird und du hast es gesagt, ich glaube schon, dass Atletico insgesamt ein bisschen anders starten wird und das öffnet dem BVB natürlich schon Fenster, wenn sie da besser reinkommen, wenn sie zu Hause vielleicht tatsächlich ein Tor vorlegen können, dass wir dann direkt auf eine sehr, sehr intensive Paarung schauen, ne? Weil dann sind beide Mannschaften natürlich gefragt, irgendwas zu tun und ich könnte mir schon vorstellen, dass das sich so ein bisschen so ergibt, vielleicht dass der BVB eben auch das weiß, dass man früh den Druck erhöhen könnte in einem Heimspiel dann, wo, wir haben es eben schon gesagt, können Sie auauch unterstreichen, der BVB ist seit 9 Heimspielen ungeschlagen und Atletico Madrid eben auswärts gerade in der Champions League gar nicht so gut unterwegs, vor allen Dingen gegen deutsche Teams, da gab es nur 2 Siege aus 10 Auswärtsspielen, sonst ein Unentschieden und ganze 7 Niederlagen, also da läuft es ja eigentlich nicht so. Ich glaube schon, sie haben die Idee und auch das Wissen, dass sie da schon irgendwie Druck erhöhen können. Deswegen finde ich hier tatsächlich einen nicht ganz unspannenden Tipp, der auch noch Platz für eine dramatische Schlussphase lässt bei Mannschaften, die beide gerne innerhalb eines Spiels mal den Faden verlieren dann doch. Finde ich den Tipp, Dortmund führt zur Halbzeit gar nicht so uninteressant.
Mutiger Tipp. Heißt natürlich nicht zwingend zur Folge, dass es auch dann so endet. Aber ja, den Faden verlieren ist ein schönes Stichwort. Das stimmt tatsächlich. Ne? Mit Blick auf den auf das erste Aufeinandertreffen, den Faden hatte Dortmund erst gar nicht gefunden und dann hat ihn Atletico so ab der 60. oder so irgendwie verloren oder hergegeben, muss man ja eher sagen, und dann Dortmund hat ihn aufgenommen und hätte ihn jetzt beinahe richtig eingefädelt durch Brandt. Also ja, über 90 Minuten, vor allem Dortmund dafür bekannt, dass sie nicht immer alle Fäden finden und behalten. Das hat man ja auch gegen Gladbach jetzt am Wochenende schön gesehen. Ne? Da führst du und dann plötzlich dumme rote Karte und hinten raus musst du mit 10 Mann irgendwie mit Ach und Krach das über die Linie retten. Auch in Newcastle, ne, waren sie am Anfang sehr, sehr bissig, falls du dich erinnerst, an die Hinrunde in der Gruppenphase. Und hinten raus hatten sie ja auch so mega Dusel, als Newcastle alles nach vorne warf. Das macht so schwer, dieses Spiel zu tippen, finde ich, weil beide ja den Faden einfach mal finden und dann mal wieder hergeben und mal wieder verlieren. Und das macht es für mich tatsächlich schwer, hier zu sagen, A, wer gewinnt und B, wer kommt weiter. Ganz, ganz schwere Prognose. Ich traue dem BVB tatsächlich natürlich zu, im Heimspiel Atletico zu besiegen. Atletico ist, du hast es angesprochen, in Deutschland auswärts nicht sonderlich gut unterwegs, aber auch in der Saison in La Liga auswärts wirklich schlagbar. Teilweise ganz anderes Gesicht als zu Hause. In Spaniens La Liga haben sie schon 7 Auswärtsspiele verloren von 15. Das ist ziemlich viel. Das hat nichts mit Top-Mannschaft zu tun. 5 Siege in 15 Auswärtsspielen nur, ne? Und da reden wir ja von ganz anderen Kalibern. Und du weißt ja eh selbst, wie stark der BVB zu Hause sein kann. In der Saison waren sie ja eh in der Champions League fast schon besser als in der Bundesliga unterwegs, ne? Mit viel mehr Selbstbewusstsein. Ja. Deswegen, ich traue dem BVB einen Sieg zu generell, aber ich traue ihm auch zu, den Faden zu verlieren, 1-0 zur Halbzeit zu führen und dann schlagen Griezmann und Co. plötzlich zu und Dortmund scheidet aus und ja, würde mich auch nicht wundern. Also wer verliert den Faden mehr, Julius?
Ja, also wie gesagt, aus deutscher Sicht, aus BVB-Sicht kann man, glaube ich, schon darauf hoffen, dass es Atletico ist. Es gibt da Gründe, auch darauf zu hoffen. Aber ja, es ist wirklich ein schweres Spiel, ein enges Spiel, weil eben auch eine Führung vom BVB, so wie wir den BVB in diesem Jahr erleben, natürlich nicht bedeutet, dass sie die dann einfach über die Zeit bringen und dass das alles irgendwie gut wird. Ja, da müsste wahrscheinlich schon eine hohe Führung her, dass man sich irgendwie sicher fühlt in Schwarz-Gelb. Und das kann man sich dann vielleicht auch nicht hundertprozentig vorstellen. Dafür Atletico doch zu gut, dafür zu viel Augenhöhe. Deswegen, ja, Führung zur Halbzeit vom BVB ist so ein Gefühlstipp von mir, der sicherlich auch nicht so schlecht dotiert ist. Aber was denn hinten raus passiert, ist schon schwer zu sagen. Natürlich gehört trotzdem auch zur Wahrheit. Stand jetzt haben wir einen Sieg auf Atleticos Seite. Ihnen würde das Unentschieden reichen. Heißt, der Tipp, Atletico kommt weiter, ist schon einen Ticken wahrscheinlicher als der, dass Dortmund weiterkommt. Da muss man ehrlich sein. Weil eben dieses Unentschieden, und das ist ja, selbst wenn Dortmund führt, selbst wenn sie sich erarbeiten, dass sie immer in der Lage sind, sich auch mal ein dämliches Gegentor zu fangen und das alles einzureißen, das geht ja in Sekunden. Da kannst du ja 89 Minuten gut spielen. Und trotzdem rächt es sich. Deswegen die Gefahr sehe ich schon, was Weiterkommen-Tipps angeht, vielleicht sogar eher Atletico noch vorne, aber Führung zur Halbzeit BVB mit Schwung in ein Heimspiel rein. Du hast das Champions-League-Gesicht angesprochen. Ich glaube schon, dass es mittlerweile auch so verankert ist, dass auch die Spieler wissen, hey, wenn es irgendeinen Wettbewerb gibt, wo wir noch was gut machen können, wo wir uns noch selber zeigen können, dann ist es eben die Champions League, da treten wir besser auf, da können wir echt was erreichen noch dieses Jahr. Deswegen, ja, mein Tipp ist dann einfach auf einen energischen Start der Heimmannschaft, auf ein Atletico, das nicht ganz so emotional aufgepeitscht wie zu Hause, vielleicht nicht ganz so dagegen halten kann, nicht ganz so hoch pressen kann. Du hast es angesprochen. Und dann, ja, Führung Dortmund und beten.
Ich habe eine Statistik, die sich erstaunlich positiv liest aus Dortmunder Sicht. Nämlich nach einer Auswärtsniederlage im Hinspiel in den großen europäischen Wettbewerben ist der BVB in 8 der 16 Duelle noch weitergekommen. 50% der Duelle gewinnen sie, überstehen sie, trotz Auswärts-Hinspiel-Niederlage. Ja. Eine durchaus starke Bilanz, wie ich finde. Da gibt es ganz andere Bilanzen. Und das macht definitiv Hoffnung. Atleticos Auswärtsmisere, Auswärtsschwäche, wo sie wirklich ein anderes Gesicht aufzeigen, macht auch Hoffnung. Also wer da an den Dortmunder Sieg oder ans Dortmunder Weiterkommen, so muss man es ja eher formulieren, ne? Es kann ja auch 1-0, 2-1 und dann zack in die Verlängerung gehen. Also wer daran glaubt, findet beim Tipp auf Weiterkommen BVB 2,70er, 2,80er Quoten. Ja. Da sieht man schon, wie dann doch klar favorisiert Atletico ist, einfach nur aufgrund dieses 2-1, obwohl es keine Auswärtstorregel nichts gibt. Aber Weiterkommen BVB finde ich sehr, sehr spannend dotiert, weil du einfach, ja, da so hohe Quoten bekommst. Also finde ich bemerkenswert, muss ich sagen. So klar vorne sehe ich Atletico nicht, aber Julius, Stimmungskiller zum Ende hin. Ich glaube trotzdem, Atletico grindet sich wieder weiter wie zu besten Zeiten. Also steht hinten drin und der BVB versucht alles und schafft es dann vielleicht nicht und scheitert vielleicht knapp, vielleicht dramatisch, vielleicht mit 70% Ballbesitz, weil Atletico in der zweiten Halbzeit das Offensivspiel so komplett einstellt, wie zu wirklich, ne, man erinnert sich zu besten Atletico-Zeiten, als sie die Bayern zum Beispiel rausgeschmissen haben, mit Pep Guardiola noch, ist ein bisschen her, aber der Trainer war einfach der gleiche, also wenn es da 0-0 steht in der 70., dann werden die nicht mehr viel nach vorne machen, Atletico, ja. Und man traut ihnen trotzdem zu, dass es über die Zeit bringt, oder dass Dortmund irgendwie an der Mittellinie den Ball vertändelt und Griezmann ist durch und schießt das Ding rein. Und du fragst dich, ja, haben wir wieder so ein halbes Eigentor geschossen? Also ich setze drauf, dass Atletico weiterkommt, Julius. Stimmungskiller.
Ja, wie gesagt, kann ich nachvollziehen. Ich hoffe aufs frühe Tor vom BVB und vielleicht setzt das dann ja doch nochmal ein bisschen was frei. Und würde sagen, wir wechseln auf den Mittwoch, weil da haben wir ja auch noch zwei Spiele, die wir hier besprechen müssen in der Champions League. Unter anderem Bayern München gegen Arsenal. Und da, ja, muss ich sagen, hat Bayern eine gute Figur gemacht, vor allen Dingen ein sehr gutes Ergebnis am Ende mitgenommen bei Arsenal, denn vor dem Spiel muss man sagen, Bayern ja in einer absoluten Krise, Trainer hört am Saisonende auf, irgendwie gerade in Heidenheim verloren und dann spielst du gegen eine Mannschaft, die natürlich gerade eigentlich in herausragender Form die Champions League, die Premier League mit dominiert und bist sogar relativ lange in Führung, hättest vielleicht auch noch einen Elfmeter kriegen sollen und gehst trotzdem mit einem Unentschieden raus und zu Hause Champions League. Ja, wenn diese Bayern noch irgendein Selbstverständnis haben, dass sie Bayern München sind, irgendein Funken von dem, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, dann stehen die Chancen auf einmal gar nicht mehr so schlecht, dass dieses Chaos Bayern im Halbfinale steht, der Champions League. Denn bei Arsenal kommt eben auch dazu, du hast schon gemerkt, da fehlt die Erfahrung, das Selbstverständnis auf Champions League Level vielleicht eher. Und jetzt am Wochenende verlierst du auf einmal in der Premier League, obwohl du so gut in Form warst. Dann wackeln so ein paar Leistungsträger, ne? Auf einmal humpelt Saka beim Bayern-Spiel vom Feld, er humpelt dieses Wochenende vom Feld. Ødegaard musste angeschlagen, ausgewechselt werden. Kann der hundertprozentig fit sein? Das sind natürlich die Dreh- und Angelstellen in einem jungen Spiel, das jetzt vielleicht doch mal die Erfahrung macht, dass auch sowas wie einfach ein Gefühl, nämlich mir ist an mir in der Champions League, eine große Gefahr sein kann, egal wie gut du Ballbesitz spielst.
Ja, ich glaube auch, dass Arsenal da ein bisschen, wir hatten es ja, glaube ich, vor der Besprechung oder bei der Besprechung des Hinspiels schon thematisiert. Die Erfahrung auf diesem Level, die Abgezocktheit, die Coolness, ne, die fehlt dieser jungen, dynamischen Mannschaft vielleicht ein bisschen, die ja erst von Arteta jetzt in den letzten Jahren so entwickelt wurde, dass sie da oben hinkommen, aber sie sind halt organisch gewachsen, aber haben natürlich noch nicht diese Abgezocktheit, Routine, Erfahrung auf diesem Niveau vorzuweisen, in dem Fall in der Champions League, da waren sie ja Ewigkeiten nicht mehr in der K.O.-Runde und erst recht im Halbfinale standen sie ja nur ganz, ganz selten. Und all diese Routine, ja, die verkörpert natürlich FC Bayern. Der FC Bayern wie kaum eine andere Champions League-Mannschaft, ne, neben Real Madrid vielleicht. Also da sehe ich dann das allein deswegen Vorteil Bayern, weil du merkst, hoppla, Arsenal zeigt Nerven. Im Hinspiel hast du gesehen, dass sie Nerven zeigen. Die so gelobte Innenverteidigung, auch von uns so gelobte, hat da plötzlich ja kein gutes Bild abgegeben. Jetzt gegen Aston Villa haben sie die Nerven verloren, haben den Faden verloren in der zweiten Halbzeit, haben Kontrolle verloren plötzlich. Das war ein riesiger Rückschlag. Und den musst du auch erstmal verdauen, ne? Den musst du jetzt erstmal abschütteln. Jetzt am Wochenende die Tabellenführung verloren in der Premier League. Das war ein Tiefschlag. Und jetzt zwei Tage später oder drei Tage später in München mit richtig viel Druck auf dem Kessel. Denn eigentlich musst du ja gewinnen als Arsenal auswärts. Ich weiß nicht, ob die Mannschaft das emotional, mental stemmen kann. Da sehe ich die größten Fragezeichen. Fußballerisch habe ich natürlich sehr wenig Zweifel. Das ist eine fußballerisch herausragende Fußballmannschaft. Aber das Psychologische ist gerade in K.O.-Spielen, gerade in der Champions League, gerade in Auswärtsspielen, in legendären Stadien gegen, ne, große legendäre Mannschaften, ist eben auch eine sehr wichtige Komponente. Da sehe ich ganz, ganz große Fragezeichen bei Arsenal.
Ja, und das ist eben eine Komponente, die du dir echt eigentlich nur erarbeiten kannst, indem du immer wieder da bist, indem du diese Erfahrung machst. Und das ist eben auch Fakt, dass Arsenal, über das wir jetzt sprechen, spielt zwar seit 2-3 Jahren dann auch wieder ansehnlichen Fußball und auch vielleicht erfolgreichen Fußball, aber in der Champions League sind sie jetzt das erste Mal richtig am Start wieder, spielen so eine Rolle, spielen um solche Plätze mit. Und das hast du im Hinspiel gemerkt. Und wenn du das schon im Hinspiel im eigenen Zuhause mit einem super Lauf im Rücken aus der eigenen Liga merkst, dann ist da natürlich ein sehr großes Fragezeichen, wie sehr du das dann merken kannst, wenn es auswärts gegen Bayern geht, mit einer Niederlage im Rücken auf einmal und vielleicht ein, zwei fehlenden Schlüsselspielern. Also Ja, für mich hat sich hier vieles gedreht und ich würde sagen, aus meiner Sicht hat Bayern München sich leicht nach vorne geschoben, was zumindest das Weitergehen für mich angeht.
Ja, für mich auch. Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, dass dieses Psychologische, das spielt eine große Rolle und das sehe ich dann einfach den Vorteil bei Bayern. Ich hätte nämlich gedacht, sie verlieren das Hinspiel, da bin ich auch ehrlich. Da habe ich Arsenal ja besser erwartet. Da haben sie ganz klar Nerven gezeigt. Und in München wird Bayern trotzdem, na, mit viel mehr Selbstbewusstsein, viel mehr Routine, viel mehr Gier, viel mehr Mir-San-Mir-Mentalität auftreten. Ich glaube, da werden die Bayern viel mehr Druck entfesseln können, machen können und dann wird Arsenal einfach wackeln defensiv. Natürlich werden sie Umschaltmomente haben, werden gute Ballbesitzmomente haben, aber den Druck der Bayern auch, ne, als Mannschaft psychologisch mental auffangen, das ist eine große Herausforderung. Und da, ja, sehe ich Probleme beim aktuellen Arsenal der letzten 2 Spiele, denn da haben sie gezeigt, so gefestigt sind sie da noch nicht. Die Bayern waren auch nicht gefestigt im Hinspiel, wenn du dich daran erinnerst. Beim Stand von 1-0 von Arsenal hatte, ich glaube, White die Riesenchance, da halb
Ja.
rechts frei im Strafraum schießt Neuer an. Das war die große Chance, diesen angeschlagenen Heidenheim-Bayern so richtig einen mitzugeben. Da haben die Bayern gewackelt, das hat Arsenal nicht geschafft und dann hat Arsenal die Nerven nicht in den Griff bekommen. Also Vorteil Bayern ganz klar. Um auf die Quoten zu sprechen zu kommen, 2,30er, 2,40er Quoten, Heimsieg Bayern. Ist auch eine enorm spannende Quote. So
Ja.
häufig gibt es so hohe Quoten nicht, Julius. Auf die Bayern natürlich.
Absolut. Also in diesem Jahr vielleicht eher als in den letzten Jahren, aber
Aber Heimspiel Bayern,
ja,
ne? Das ist schon
also
eine
ich
saftige
glaube
Quote.
auch, und Thomas Tuchel tatsächlich ja auch ein Trainer, der sich auch mit Chelsea schon früh gezeigt hat, okay, Champions League liegt ihm, diese K.O.-Bewerbe liegen ihm vielleicht auch, ne? Es ist jetzt nicht so, dass Arsenal Arteta ein komplett Unbekannter auch für ihn ist. Ich finde schon, dass hier ein bisschen was für die Bayern spricht. Ich finde die Quoten auch super, die du angesprochen hast. Und es ist wirklich, ja, Arsenal hat gezeigt, in ihren besten Phasen können sie zum Beispiel zu Manchester City fahren und sagen, komm, wir spielen hier 0-0, das ist das Ergebnis, was wir wollen, das verteidigen wir alles weg. Aber jetzt fehlt eben bisschen mehr vielleicht das Selbstbewusstsein. Du spielst auswärts bei den Bayern in einem Wettbewerb, wo du dich nicht ganz so sicher fühlst und auf einmal rutschst du einmal zu viel aus, ne? Oder ein Zinchenko, der am Wochenende schon ja ziemlich in der Kritik stand jetzt mit seinem Auftritt, hat dann eben ja große positionelle Probleme manchmal und du kannst es einmal ausnutzen. Die Bayern können das immer noch ausnutzen. Nachdem sie natürlich jetzt in der tiefen Krise stecken, muss man auch sagen, bis zum, ich glaube, 21. Spieltag, als es direkt gegen Leverkusen war, haben sie ja noch um die Meisterschaft mitgespielt. Da waren sie jetzt auch nicht durchweg katastrophal unterwegs. Da haben wir in der Champions League auch ordentliche Spiele gezeigt. Ja, ich bin bei dir. Ich finde die 2,40 Quoten spannend und ich kann mir vorstellen, dass Bayern hier noch eine Runde weiterkommen kann, bevor dann aber aus meiner Sicht definitiv Schluss ist.
Ja, ich habe eine Statistik, die ganz, ganz klar für die Bayern spricht, die wirklich bemerkenswert ist. In der K.O.-Phase der Champions League hat der FC Bayern bisher nur in einem von 18 Duellen das Weiterkommen verpasst, wenn die Bayern das Hinspiel nicht verloren haben. Also Hinspiel nicht verloren heißt, Bayern kommt in 17 von 18 Fällen weiter. Das war gegen Liverpool, ich glaube mit Kovac an der Seitenlinie, wenn ich mich nicht täusche. Ne? Da haben sie 0-0 in der Anfield Road, an der Anfield Road gespielt, haben sich das 0-0 ermauert und dann im Rückspiel in München, ich glaube 1-3 oder 0-3, ne, gegen Sadio Mané, Salah und Co. verloren. Also in 17 von 18 Duellen ansonsten kommen die Bayern weiter, wenn sie das Hinspiel nicht verlieren. Jetzt haben sie im Hinspiel 2-2 gespielt. Also Wahrscheinlichkeit, dass die Bayern statistisch, historisch gesehen weiterkommen, enorm groß. Und deswegen gehe ich damit mit der Statistik, mit der
Ja.
Historie und sage, die Bayern werden Arsenal eliminieren. Denn Arsenal auswärts bei Bayern ist jetzt auch keine Erfolgsgeschichte. Ne? 6-mal sind sie schon angetreten in der Champions League bei Bayern. 4 dieser Spiele haben sie verloren. Einmal unentschieden gespielt, nur einmal gewonnen. Jetzt wäre natürlich mit dem Unentschieden, ne, wird es in die Verlängerung gehen und dann vielleicht kann man sich im Elfmeterschießen durchwursteln, aber es spricht eher nicht so vieles für Arsenal. Der aktuelle Eindruck zählt und der ist, Arsenal ist fragil, Bayern zu Hause, Harry Kane. Der weiß auch, wo das Tor steht gegen Arsenal, der alte Spurs-Veteran. Ich glaube, die Bayern schaffen das Halbfinale.
Ja. Und dann geht es gegen Manchester City oder Real Madrid. Das ist die Überleitung zum letzten Spiel, über das wir sprechen müssen. Ein Spiel, das natürlich nach sehr, sehr großen Fußballabenden klingt und auch im Hinspiel nicht enttäuscht hat, würde ich sagen, was das angeht. 3-3 ist das Ganze in Madrid ausgegangen. war natürlich spektakulär. 6 Tore in einem Hinspiel in der K.O.-Runde. Wahrscheinlich gab es das auch noch gar nicht so oft, würde ich vermuten. Und natürlich trotzdem das, wo wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen haben, Alex, der Nachteil irgendwie so ein bisschen bei Real Madrid, weil sie sich im Rückspiel nicht auf den Bernabeu-Zauber, auf den Heimzauber verlassen können, gleichzeitig jetzt aber nicht mal mit dem Sieg, den sie zu Hause dann vielleicht hätten holen sollen, reingehen können, sondern es geht alles bei Null los, so ist es mit der fehlenden Auswärtstorregel. Das hier ist ein K.O.-Spiel und das muss Real Madrid eben auswärts bestreiten.
Und auswärts bestreiten ist ja schwer genug generell, ne? In Champions League K.O.-Spielen. Ist nicht immer so leicht, auswärts zu gewinnen, aber bei Man City ist es noch ein bisschen schwerer. Letztes Jahr gab es ja dieses Duell auch. Man City ist ja all the way gegangen, hat das Ding gewonnen, die Trophäe mit den großen Ohren. Und wie haben sie das gemacht in der K.O.-Runde? Jedes Spiel auswärts Remis gespielt und jedes Heimspiel haushoch gewonnen. Ja. Unter anderem gegen Real Madrid, die ja, ich glaube, mit 4-0 abgeschossen wurden. Dem war ja schwindelig, die wussten ja gar nicht, wie ihnen geschieht. Ich glaube, wer wurde noch abgeschossen? Leipzig war, glaube ich, der Achtelfinalgegner. Da gab es einen 7-0. Und den dritten Gegner habe ich jetzt kurz vergessen, aber auch der wurde wirklich abgeschossen. Ich glaube, mit 5-0 oder so. Also Man City zu Hause ist ein Monstrum. Ganz, ganz schwere Auswärtsaufgabe für Real Madrid. Du hast das angesprochen. Ohne Heimsieg im Rücken. Puh, da wird das machbar sein für Real Madrid. Schwerer könnte es nicht sein, auswärts bei City, Champions League, K.O. Das ist das schwerste Auswärtsspiel, das es gibt, so aktuell in diesem Wettbewerb. Ich glaube halt
schon, die eine Chance, die sie hatten, war mit einem Sieg da rausgehen aus dem Hinspiel und irgendwie gucken, ob du einen Unentschieden hinkriegst bei Manchester City. So ist es, glaube ich, wirklich auch für ein Real Madrid in der Champions League nicht zu bestreiten. Das haben wir nämlich auch im letzten Jahr gesehen. Du hast es gesagt. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen nachhängt, ne? Alles, was Real in diesem Wettbewerb an Selbstbewusstsein ja auch ausstrahlt, an Sicherheit zu Hause, dass sie da eben eigentlich auch unschlagbar sein können, egal wie so ein Spiel läuft, das fällt vielleicht auch so ein bisschen weg, wenn du auf einmal an den Ort zurückfährst, wo du letztes Jahr schon auf den Sack bekommen hast, ne? Also das ist, glaube ich, schon auch ein weiterer psychologischer Faktor. Und es gibt, glaube ich, keine Mannschaft, wo psychologische Faktoren so wichtig sind wie bei Real Madrid, weil die ja wirklich diesen Wettbewerb teilweise nur auf diesem Selbstbewusstseinslevel bestritten und gewonnen haben. Und der wird ihnen hier, glaube ich, schon einen Ticken abgehen. Und das öffnet Manchester City die Tore. Dazu kommt Manchester City, so ärgerlich das für alle ist, die sich mal was anderes wünschen würden, ist in der letzten Saisonphase, das heißt, sind eigentlich die beste Mannschaft der Welt, die nichts mehr liegen lässt, ne? Also auch in der Liga haben sie sich wieder an die Spitze gesetzt, schon an diesem Wochenende, waren ja vor 1-2 Wochen noch die Mannschaft, die auf Platz 3 stand, wo die anderen beiden punktemäßig vor waren. Es dauert 2-3 Wochen und diese Maschine rollt immer weiter und jetzt sind sie ganz klarer Favorit wieder auf den Premier League Titel. Sie haben ihr Selbstbewusstsein zurück, sie spielen zu Hause. Sie wissen auch, dass sie letztes Jahr Real Madrid wehtun konnten. Auch dieses Jahr Real Madrid auswärts bei Manchester ist nicht die Mannschaft, wo man sagt, Mensch, denen ist nicht weh zu tun. Da gibt's gar keine Lücken, da gibt's gar keine Ideen, wie man Real Madrid überwinden kann. Ja, das ist für mich tatsächlich wohl das deutlichste Spiel sogar, obwohl Real Madrid beteiligt ist.
Ich würde jetzt nicht den Fehler machen, Real Madrid in der Champions League zu unterschätzen. Den sollte wirklich niemand machen, der halbwegs aufgepasst hat in den letzten Jahren. Aber City zu Hause ist einfach so beeindruckend. Das ist mein Problem, wenn man so will, bei diesem Matchup. Ich habe kurz nachgesehen.
Mein Problem ist, dass wir auch schon Real bei City gesehen haben. Und das eben sich auch nicht geändert hat, nur weil das magische Real Madrid in der Champions League-Nacht kam.
Ja, ich bin dabei dir. Sie hätten das Hinspiel gewinnen müssen. Also Man City zu Hause in der Premier League vergangene Saison eine Heimniederlage und ein Unentschieden nur. In dieser Saison noch gar keine Niederlage zu Hause. Als einzige Mannschaft in der Premier League, glaube ich. Ich mich nicht täusche. Genau. Oder? Ja. Warte mal kurz. Nicht, dass ich die Saison hier verwechsle. Genau.
Arsenal schon zwei Heim. Liverpool hat gestern zu Hause verloren.
Liverpool also hat gestern aktuell verloren. Ganz genau. Die Niederlage hatte ich nicht ganz im Blick. Genau. Also City auch in dieser Saison ohne Heimniederlage bisher erst 14 Heimgegentore. Also auch die beste Defensive in der Premier League zu Hause. Ja, immerhin 5 Unentschieden. Das ist mehr als sonst. Und wer aufgepasst hat beim Hinspiel weiß, mit einem Unentschieden wird es in die Verlängerung gehen. Aber sie sind trotzdem so dermaßen stark zu Hause und auch in Spielen, in denen sie jetzt nicht brillieren, sind sie einfach eigentlich nicht zu schlagen zu Hause. Das ist das Bemerkenswerte. Ja. Also ich bin dabei, die Real hätte das Hinspiel gewinnen müssen, dann hätte ich ihnen mehr zugetraut. Ich traue ihnen tatsächlich auch hier ein Tor zu. Ich traue ihnen definitiv zu, die Lehren aus der letzten Saison gezogen zu haben, wo sie abgeschossen wurden. Also dass es knapper wird, dass es enger wird, dass Real Madrid ein Tor erzielen wird, dass City mehr wackeln wird. Aber sie haben so viel Selbstvertrauen jetzt in den letzten Wochen getankt. Ne? Gegen Aston Villa zu Hause 4 Tore geschossen, jetzt gegen Luton wieder 5 Tore. Also wirklich diese Maschine, die ja im März, April, Mai dann immer auf Hochtouren läuft, die läuft jetzt wirklich wieder direkt wieder an. Wie an der Schnur gezogen, immer wenn es darauf ankommt. Deswegen fällt es mir sehr, sehr schwer zu sagen,
und City
Real
und
wird ja gewinnen.
Und City und Pep haben diesen Hügel jetzt eben auch erklommen. Ne? Es fühlt sich nicht mehr so an. Wir hatten ja ein paar Jahre, wo man sagt, Mensch, Pep hat auch ein bisschen Panik, der vercoacht sich vielleicht mal. Jetzt sind sie diesen Weg ja gegangen und wirken da auch nochmal souveräner, finde ich, in der Gesamtauswahl seit 1-2 Jahren. Trotzdem sei einmal erwähnt, weil das quotentechnisch halt super interessant ist. Jeder, der sagt, so Pep hat seine Aussetzer in der Champions League immer mal gehabt und ihr redet hier über Real Madrid in der Champions League, ich kann mir schon vorstellen, dass da was geht, da sei mal kurz erwähnt, dass du im Schnitt 2,30er-Quoten auf die doppelte Chance bekommst. Mhm. Also ein Unentschieden zwischen City und Real hier, wie im Hinspiel, oder ein Manchester oder ein Real Madrid Sieg, immer noch Real Madrid in der Champions League. Beides möglich. 2 von 3 Ergebnissen für 2,30er-Quoten. Und da reden wir bei Real Madrid immer noch über eine große Mannschaft, ne? Also es sei mal erwähnt, das finde ich schon sehr lukrativ und auch spannend, auch wenn mein Gefühl in eine andere Richtung geht.
Ja, ich habe die tolle Quote der oder die tolle Bilanz der Bayern angesprochen, ne? Die 17 von 18 Duelle kommen sie weiter, wenn sie das Hinspiel nicht verloren haben. Bei Real gibt es eine ähnliche Statistik, die aber nicht ganz so wohlwollend klingt aus Real Madrid Sicht, denn Real Madrid ist nur in 2 der letzten 10 K.O.-Spiele der Champions League weitergekommen, nachdem sie ihr Hinspiel zu Hause nicht gewonnen haben. Und den Heimvorteil, den konnten sie eben nicht nutzen zu Hause. Also statistisch gesehen, ohne Sieg im Hinspiel im Bernabeu, wird es einfach traditionell, historisch sehr, sehr schwer für Real, das noch zu drehen. Und dann, wie gesagt, im Etihad, wo City so eine Macht ist, ich glaube trotzdem, City wird Real Madrid eliminieren. Aber ich glaube nicht ohne Gegentor. Denn auch das war ja beim 3-3, diesem Schlagabtausch, klar zu sehen. Es fallen immer sehr viele Tore, wenn die beiden aufeinandertreffen. Das ist ja schon bemerkenswert. In den letzten 5 Begegnungen zwischen diesen Mannschaften in der Champions League fielen 23 Tore. Das ist im durchschnittlich 4,6 Tore pro Spiel. Also hier werden auch wieder ein paar Törchen fallen. Real wird auch treffen, aber ich glaube, am Ende wird sich City durchsetzen. Also Manchester City gewinnt mit Gegentor. Ist hier ein Tipp, den ich sehr, sehr interessant finde. Und dann, wie gesagt, vielleicht 2-1, vielleicht 3-2. Schöner Schlagabtausch, mehr Drama als sonst, aber City zu Hause ist ein Monstrum und dann setze ich auf den Titelverteidiger hier mit Heimvorteil.
Ja, wie gesagt, schließe ich mich am Ende an, wollte nur auf jeden Fall mal die doppelte Chance für alle Real Madrid-Fans und Leute, die da mehr Zutrauen haben in die Königlichen, in der Königsklasse. Guckt euch mal die doppelte Chance an. Das ist trotzdem sehr spannend. Sehr spannend ist es auch in der Euroleague. Aufgrund der Zeit werden wir aber nicht über alle spannenden Partien sprechen können. Deswegen hier, bevor wir rüberwechseln in den Wettbewerb, noch einmal der Hinweis. Schaut gerne auf wettbasis.com vorbei. Da bekommt ihr dann natürlich auch den Überblick, was in der Euroleague am Donnerstag ansteht, was in der Conference League noch ansteht. Wir haben da auch gerade in der Europa League einige Überraschungen gehabt, ne? Der vielleicht Turnierfavorit Liverpool ganz klar verloren zu Hause in Anfield. Muss eigentlich eine absolute Sensation hinlegen, wenn es irgendwie noch weitergehen soll. Sind aber auch nicht super in Form. Also, wie stehen da die Chancen, wie stehen da die Quoten? Wer doch noch an Klopps letztes Meisterwerk fast glaubt, all das findet ihr natürlich auch Quotenvergleiche direkt auf wettbasis.com. Schaut da gerne vorbei, während wir kurz die Aufwartung machen beim neuen deutschen Meister, der zu West Ham reisen muss in einer Saison, in der sie weiter ungeschlagen sind, in der sie gegen Werder Bremen überhaupt keinen Zweifel gelassen haben, dass sie den Titel heute gerne klar machen wollen, in der Florian Wirtz noch schnell auslaufen durfte mit einem Hattrick, kam er sogar von der Bank. Und am Ende, 5-0 gewonnen, Titel klar gemacht, weiter ungeschlagen in dieser Saison und natürlich auch ein Top-Hinspielergebnis, was sie jetzt nach West Ham mitnehmen.
Ja, absolut. Das 2-0 ist wirklich ein Top-Ergebnis. Das Spiel hat sich genauso spielt wie erwartet. West Ham stand ja nur hinten drin, hat ja gar kein Interesse daran gehabt, irgendwie an diesem Spiel teilzunehmen. Leverkusen mit Ballbesitz ohne Ende, mit vielen Abschlüssen, aber natürlich auch trat sich schwer gegen dieses Londoner Bollwerk, aber sie haben mal Leverkusen-Dinge gemacht, ne? Sie haben die Nervenstärke, die Coolness hinten raus, die Abgeklärtheit, die Abgezocktheit, um mal wieder zwei späte Tore zu schießen, auch wenn sie diesmal nicht ganz, ganz so spät waren, also mal nicht zweimal in der Nachspielzeit, aber eben trotzdem zweimal nach der 80. Und dadurch, ja, ein richtig, richtig tolles Hinspielergebnis, das ausreichen kann in einem Matchup, das jetzt aber wirklich wesentlich schwerer werden sollte, denn jetzt muss West Ham liefern, jetzt muss West Ham aufmachen, jetzt muss West Ham Gas geben. Und dass sie das in Heimspielen können, das haben sie unter anderem gegen deutsche Mannschaften gezeigt, also unter anderem gegen eine deutsche Mannschaft zumindest, gegen den SC Freiburg. Da waren sie richtig giftig unterwegs beim Rückspiel zu Hause. Also mehr davon muss West Ham liefern und dann kann man Leverkusen vielleicht mal, wenigstens mal in die Bredouille bringen.
Ja, also David Moyes und die Hammers natürlich auch schon die Conference League zusammen gewonnen. Also da, das gehört natürlich zur Wahrheit. Allerdings hatten sie da auch noch mit Declan Rice einen herausragenden Sechser mehr, der sie vielleicht noch einen Ticken mehr stabilisiert hat. Ansonsten hast du vor allen Dingen etwas gesehen, was wir eigentlich auch Woche für Woche in der Bundesliga beobachten können im Hinspiel. Du kannst gegen Leverkusen nicht nur mauern. Das funktioniert nicht, weil sie zu gut sind, weil sie taktisch und individuell zu viele Möglichkeiten haben, um Sachen zu probieren. Und am Ende fällt halt irgendwann ein Tor, wenn du ihnen zu viel Zeit gibst, sich da festzuspielen. Da brauchst du schon Gegenbewegungen. Die wird West Ham sicherlich zu Hause auch eher dann aufs Parkett zaubern. Erstens, weil sie durchs Ergebnis gezwungen sind. Zweitens, weil sie vielleicht doch ein bisschen anders, bisschen mehr Selbstbewusstsein da auf den Platz bringen können, wenn sie das Heimteam zu Hause haben. Leverkusen schien dem Feiern auch nicht abgeneigt, jetzt am Sonntag, muss man sagen, das Team und die Spieler. Also da gab es jetzt kein Feierverbot, nur weil ein Rückspiel ansteht anscheinend. Also vielleicht sind ein paar Beine noch müde, ein paar Stimmen heiser, ein paar, ja, was auch immer, ne? Das spielt vielleicht schon eine Rolle. Und was ich mich hier so ein bisschen frage, ist, ja, irgendwann, ich hab's gesagt, ich glaube nicht an eine Invincible-Saison über alle Wettbewerbe. Und jetzt reden wir ja sogar darüber. Eine Niederlage mit einem Tor hier wäre ja trotzdem noch das Weiterkommen. Das wäre ja sogar noch okay. Also wenn man irgendwann diese Niederlage verschmerzen könnte, dann wahrscheinlich jetzt.
Naja gut, in der Bundesliga kann es jetzt ab jetzt
Ja,
jede
das ist
Niederlage
alles völlig
verschmerzen.
egal, das stimmt natürlich auch, ja.
Aber wir haben kurz darüber off-air gesprochen vor der Aufnahme. Ich glaube an die Leverkusen Invincible-Saison in der Bundesliga. Aber über eine gesamte Saison in drei Wettbewerben, also im Pokal natürlich auch, weil da einfach nur ein Zweitligist namens Kaiserslautern der Gegner ist, das sollte auch machbar sein, dann nicht zu verlieren. With all due respect an
Ja.
Kaiserslautern will ich jetzt auch nicht unterschätzen, aber es ist halt doch nur ein Zweitligist. Also Bundesliga kann ich mir Invincible-Saison sehr gut vorstellen. Pokal gehe ich mal von aus, dass es das passiert. Bleibt noch dieser Wettbewerb. Und bei West Ham, die können schon wirklich eine Wucht entfalten. Und wir haben jetzt eben die Meisterfeier am Sonntag gehabt. Heißt, vielleicht ist da ein bisschen Fokus abgerückt beim einen oder anderen, weil am Donnerstag eben dieses Spiel ansteht. Und ich sag mal so, den Spielern wird es heute am Montag, jetzt haben wir Montagmittag, vielleicht nicht ganz so gut gehen. Also vielleicht braucht man da einen Tag länger zum Regenerieren. Vielleicht ist der
Vor allen
Fokus
Dingen.
noch nicht ganz so auf London und West Ham geschaltet. Und vielleicht wird man da ein bisschen kalt erwischt.
Wenn du 2-1 zurückliegst, wenn du 1-0 zurückliegst, Sachen, die wir bei Bayern ja schon gesehen haben, hast du hier halt nicht mehr den Zwang, unbedingt in der 94. noch zwei Dinger zu machen. Du kannst ja trotzdem mit diesem 1-0 eher leben. Du brauchst auch diese Schlussoffensive nicht unbedingt. Es ist schon eins der Spiele, wo ich sagen würde, ja, hier könnte eine Invincible-Saison irgendwie enden. Ein knapper Heimsieg, gerade so ein mit nur einem Tor Unterschied für West Ham, das würde mich gar nicht unbedingt überraschen. Kann auch sagen, dass die doppelte Chance hier wieder mal, was das angeht, gar nicht so unattraktiv ist, wenn man einfach sagt, ich glaube, Leverkusen nach den Partys, nach dem Hinspielergebnis, sie müssen es nicht gewinnen. Und ich glaube, Leverkusen gewinnt hier nicht. Da kann ja sogar Invincible noch drin sein. Da kann ja das 1-1 drin sein, vielleicht das 2-2 sogar, wenn es spektakulärer wird, als ich eigentlich erwarten würde. Aber es gibt 1,8er bis 1,9er Quoten auf West Ham holt mindestens das Unentschieden. So, und das ist ein Tipp, den ich gar nicht so unattraktiv finde, wenn wir alles mit reinnehmen, die gesamte Ausgangslage mit reinnehmen. Gleichzeitig aber auch vielleicht sagen, Mensch, jetzt wirklich darauf tippen, dass Leverkusen verliert, das fällt mir nach dieser Saison, wo sie noch nicht einmal verloren haben, schwer. Dann die doppelte Chance finde ich auch nicht unattraktiv.
Finde ich jetzt auch nicht. Finde ich auch nicht so schlecht. Und ja, bei West Ham, das Problem ist, so richtig weiß man nicht, was man bei ihm bekommt. Es ist nicht so, dass die monströs heimstark sind. 6 ihrer 17 Premier League Heimspiele erst gewonnen. Tordifferenz 26 zu 25. Ne? Das klingt nach Mid-Table-Team, das klingt nach, ja, ein bisschen was ist drin, aber prickeln sind sie auch nicht. Es sind ja auch nur Achter in der Premier League. Ne? Das ist ja schon ein bisschen enttäuschend. Platz 5 ist, glaube ich, 12 Punkte weg. Also da geht ja auch nicht mehr so viel. Platz 6 können sie natürlich noch erreichen. Da sind sie ja im Rennen mit Newcastle und Man United und Chelsea. Aber generell, das ist eine Mannschaft, die kann man natürlich auch schlagen, oder da kann man halt einfach, dann spielen sie halt unentschieden, Leverkusen, weißt du? Da, das ist, glaube ich, am ehesten das, was ich sehen kann, dass man sagt hier, die Meisterfeier steckt noch ein bisschen in den Gliedmaßen, ja, es muss mal nicht der Sieg her, West Ham wird treffen, aber dann geht's halt 1-1 aus und dann musst du ein bisschen leiden und tust dich schwer, aber kommst halt trotzdem weiter. Und falls West Ham irgendwie nach einem Standard, was sie ja, glaube ich, sehr gut können unter Moyes, ne, da mal treffen sollten und schießt halt West Ham spät das 2-1, dann hast du halt mal verloren, aber bist trotzdem weiter. Also ich sage auch, Leverkusen kommt weiter, ist hier ganz klar mein Tipp. Aber vielleicht mal ohne Sieg oder eben vielleicht auch mit später Niederlage ist wert zu verschmerzen. Ja. Und dann können wir weiterreden am Donnerstag über die mögliche Invincible-Saison, zumindest in der Bundesliga. Aber hier kommt Leverkusen weiter und ist stark auf Kurs, vielleicht Trippelsieg.
Ja. Stark auf Kurs Trippelsieg. Wenn sie das überstehen, sicherlich auch weiter noch Invincible möglich. Und das wäre natürlich noch ein krasseres Achievement. Wir reden sicherlich auch über Leverkusen und das, was sie geleistet haben, wenn wir Donnerstag reden. Und ja, ich bin gespannt. Unsere Tipps liegen ja nahe. Vielleicht reden wir auch über 3 Mannschaften aus Deutschland, die sich ein Halbfinale gesichert haben.
Wenn es nach mir geht, sind es nur 2, wenn es nach dir geht, 3, aber schön wäre es aus deutscher Sicht und spannend ist es auf jeden Fall.
Auch aus, ich glaube, auch aus 5. Platz Champions League.
Absolut.
Wäre das ein Riesenschritt, gerade übrigens auch, wenn Leverkusen nicht verliert gegen West Ham. Jede Niederlage tut da weh, weil die Länder so dicht beieinander liegen. Also Leverkusen, tut auch mal was für Deutschland, das wäre doch auch schön. Wir reden Donnerstag über die Bundesliga, freuen uns, wenn ihr da einschaltet, freuen uns, dass ihr heute eingeschaltet habt, hoffen, ihr hattet Spaß und ihr genießt die spannungsgeladene Königsklasse unter der Woche. Bis bald, ciao.